Ja, guten Morgen zusammen. Es ist schön, euch zu sehen, sowohl bekannte als auch unbekannte Gesichter. Und es ist schön, in der Gemeinde zu sein. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Clemens, hier ist meine Frau Katie. Wir freuen uns, hier zu sein, zu Besuch. Wir kommen aus Konstanz, noch nicht allzu lang. Seit 2 Monaten sind wir ungefähr dort. Und eine Sache, die uns jetzt in dieser neuen Situation, in dieser neuen Stadt aufgefallen ist, ja, wir sind in einer neuen Stadt, auch in einer neuen Gemeinde. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass Christen irgendwie auf ganz verschiedene Weise teilweise ihren Glauben leben. Ja, wir sind in einer neuen Gemeinde, wo irgendwie neue Gewohnheiten oder auch Traditionen sind. Ob das immer gut ist, ist eine andere Frage. Aber ich möchte damit aussagen, dass Gemeinde sehr facettenreich sein kann. Es ist ein Ort, ein heiliger Ort, nicht weil wir ihn heilig machen, aber weil Gott ihn heilig macht. Er möchte, dass sein Volk zusammenkommt, um ihn zu preisen. Aber manchmal fühlt sich dieser Ort vielleicht gar nicht so heilig an. Manchmal ist es schwierig, die Gemeinschaft, das Miteinander kann manchmal mühsam sein und es ist vielleicht manchmal eine Spannung da, ja, zwischen diesem heiligen Ort, dem Volk Gottes, der Braut und dann irgendwie Menschen, die so von Fehlern behaftet sind und sündigen und gegeneinander sündigen. Und das ist nicht immer einfach auszuhalten. Und der Apostel Paulus kennt dieses Problem und er spricht dieses Problem auch immer wieder in seinen Briefen an. In seinem Brief an die galatische Gemeinde erinnert er seine Geschwister daran, dass sie als Christen mit dem Geist Gottes in sich leben. Sie leben mit dem Geist Gottes in sich. Sie sind geistlich, sie sind nicht fleischlich, sie sind auch nicht, sollen auch nicht gesetzlich sein. Sie sind geistlich und dieser Geist ergibt seine Frucht. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Jeder dieser Teile der Frucht, jeder einzelne Teil hat seine Besonderheit, seine schönen Eigenheiten. Ich möchte mich heute aber auf eine fokussieren, auf diejenige, die Paulus in unserem Predigttext heute näher betrachtet, in Galater 6, 1-5. Und lasst uns diesen Text mal gemeinsam lesen. Galater 6, 1-5. Liebe Brüder und Schwestern, auch wenn jemand bei einem Fehltritt ertappt wird, so sollt ihr, die ihr vom Geist bestimmt seid, manche übersetzen auch, die ihr geistlich seid, den Betreffenden im Geist der Sanftmut zurechtbringen. Doch gib Acht, dass nicht auch du in Versuchung gerätst. Tragt einer des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wer meint, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, der betrügt sich. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, dann wird er nur im Blick auf sich selbst Grund haben, sich zu rühmen, und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Diese Verse sind die Antwort auf die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ja, Paulus hat in den letzten Versen über die Frucht des Geistes gesprochen. Er hat auch über die Frucht des Fleisches gesprochen. Und er hat gezeigt, Leute, ihr seid nicht mehr fleischlich. Lasst das alte Leben, lasst euren alten Menschen zurück und lebt im Geist. Lebt diese Frucht aus. Ihr habt den Geist und er möchte in euch diese Frucht wirken. Und das ist erstmal eine Sache, wo man sagen kann, okay, das wissen wir jetzt. Aber wie wirkt sich das in meinem Leben aus? Das Leben als Christ ist immer ganzheitlich. Wissen und Tun gehören in der Bibel zusammen. Das haben wir auch hier. Erkennen und auch leben. Die Frage, die sich Nach Paulus bisherigen Ausführungen also stellt ist, wie sieht die Frucht des Geistes aus, wenn sie in meinem Leben und in der Gemeinde angewandt wird? Und das erste Wort, das Paulus in diesem Abschnitt verwendet, ist Brüder. Manche übersetzen auch mit Liebe, Brüder. 9-mal nennt Paulus die Galater so. Und mit Brüder ist natürlich die gesamte Gemeinde gemeint, Brüder und Schwestern. Und er spricht diese Gemeinde mit Brüder an. An einigen Stellen in seinem Brief hat er diese galatischen Christen sehr hart angefahren. Er sagt an einer Stelle, ich bin irre wegen euch geworden. An anderer Stelle sagt er, ihr dummen Galater, ihr unverständigen Galater, habt ihr es eigentlich verstanden? An einer anderen Stelle spricht er von seinen Zweifeln. Ist vielleicht meine Arbeit an euch umsonst gewesen? Aber immer wieder besinnt er sich zurück, meine Geschwister. Immer wieder schöpft er neue Hoffnung und spricht sich selbst vielleicht auch neue Hoffnung zu, wenn er sagt, ihr seid meine Geschwister. Diese Menschen, denen ich schreibe, das sind meine Geschwister. Und ich stelle mir Paulus vor, wie er dort sitzt und seinen Brief schreibt und vielleicht an den einen oder anderen Bruder denkt, die eine oder andere Schwester. Und er weiß, dass in dieser Gemeinde große Probleme sind, große Spannungen sind. Und er fragt sich vielleicht, was brauchen Sie in dieser Situation? Soll ich die Frucht des Geistes anhand der Geduld illustrieren? Brauchen Sie Geduld? Ja, Sie brauchen wahrscheinlich Geduld. Soll ich es anhand der Treue illustrieren? Brauchen Sie Treue? Ja, auch Treue brauchen Sie. Aber was ist akut in einer Gemeinde, wo sich Menschen auffressen wollen, wo so viel Unmut herrscht, wo jüdische Christen ihre Überlegungen und Ideen durchsetzen wollen, wo Christen, die aus dem Heidentum kommen, vielleicht diesen Ideen folgen wollen, aber versagen, oder wo andere Christen sagen, nein, wir wollen dem nicht folgen, weil das ist nicht das Evangelium. Wir haben ganz verschiedene Parteien, die irgendwie gegeneinander kämpfen. Was braucht eine Gemeinde voll mit Kampf, Streit, Verwirrung und Trennung? Und Paulus' Antwort ist, sie braucht Sanftmut. Die Frucht des Geistes soll anhand der Sanftmut praktisch veranschaulicht werden. Und ich weiß nicht, was deine bisherigen Erfahrungen mit der Sanftmut sind, wie du das in deiner Familie, in deiner Gemeinde wahrgenommen hast. Vielleicht bist du in einer Gemeinde oder Familie groß geworden, wo es eher harsch und hart zuging, anstatt mild und sanft. Vielleicht bist du aber auch in einem Umfeld groß geworden, wo irgendwie jeder Diskussion aus dem Weg gegangen ist, wo jeder einfach nett miteinander unterwegs sein wollte, wo Spannungen beiseite geschoben werden. Beide Optionen, beide Extreme sind nicht in der Sanftmut zu finden. Sie sind gegen die Sanftmut. Und vielleicht muss die Frucht des Geistes, muss dieses Wort, das wir heute lesen, unsere Vorstellungen korrigieren, muss unsere Kultur, die uns beeinflusst hat, aufbrechen. Denn die Frucht des Geistes, diese Punkte, die ich gerade gelesen habe, die stehen über jeder Kultur. Die sind Kultur Gottes und sollen auch die Kultur unserer Gemeinde sein. Darum lasst uns auf das hören, was Paulus dazu zu sagen hat. Was ebenfalls noch in diesem Brüder zu finden ist, ist der Gedanke, dass die Gemeinde eine Familie ist. Wir brauchen eine Familie, die sich um uns sorgt, geistlich um uns sorgt. In Kapitel 6, Vers 10 nennt Paulus die Gemeinde die Hausgenossen des Glaubens. Es ist eine Familie. An einigen Stellen spricht er von seinen Brüdern. Gell? Und in Kapitel 4, Vers 6 spricht er von Gott, den man mit Abba, Vater anspricht. Und vielleicht denken manche Menschen, es ist irgendwie eine komische Gemeinde, aber das ist in Ordnung. Gott kann auch mit komischen Menschen an sein Ziel kommen. Und das ist sehr schön. Und die Frage ist, liebst du deine Gemeindefamilie? Wenn ja, dann sorge dich um sie. Wenn du Vater oder Mutter bist, dann möchtest du dich um dein Kind sorgen. Ein Vater und die Mutter möchten sich um ihr Kind sorgen. Sie wollen sie unterstützen und beschützen. Manchmal muss das Kind ermahnt werden. Auf keinen Fall willst du, dass das Kind sein Leben zerstört. Und dasselbe gilt auch für die Familie der Gemeinde. Wir wollen uns umeinander kümmern. Wir wollen einander ermahnen. Und jetzt gehen wir mal zu dem Szenario, das Paulus beschreibt in Vers 1. Auch wenn jemand bei einem Fehltritt ertappt wird, so sollt ihr, die ihr vom Geist bestimmt seid, den Betreffenden im Geist der Sanftmut zurechtbringen. Da ist also, es geht hier um einen Christen und einen anderen Christen. Und dieses eine Gemeindemitglied, das begeht eine Sünde. Es ist an dieser Stelle von einem Fehltritt die Rede, also nicht die Sünde in dem Sinne, dass sie, wie sie den natürlichen Menschen im Griff hat. Es ist nicht die Sünde gemeint, die in der Mensch geboren ist. Es ist dieser Fehltritt, den Christen immer wieder noch tun. Auch wenn sie von ihrer Sünde befreit sind, auch wenn sie davon errettet sind, wir sündigen immer wieder. Und das ist hier gemeint. Und dieses eine Gemeindemitglied wird an dieser Stelle von der Sünde ereilt. Eilen tut man in einem Wettlauf. Wenn man schnell rennt, dann eilt man. Und dieses Gemeindemitglied, das eilt. Es möchte weglaufen, es möchte seinen Lauf laufen. Aber manchmal kommt die Sünde und ereilt einen Menschen. Sie schnappt ihn und ringt ihn zu Boden. Manchmal gewinnt die Sünde. Aber Paulus geht es hier nicht um die Übertretung an sich, es geht ihm um den Umgang mit dieser Übertretung. Oder noch genauer formuliert, um den Umgang mit der Sünde von Glaubensgeschwistern. Und es gibt viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Und wir wissen, dass die leichten Möglichkeiten meistens die falschen sind. Es wäre einfach, mit anderen Leuten darüber zu reden, vielleicht darüber zu lästern. So, was ein Anfänger im Glauben, er tut immer noch diese Sünde. Das wäre einfach. Es wäre noch eine weitere Variante, die Person hart anzufahren, besonders wenn die Sünde gegen mich gerichtet ist, wenn ich einen Nachteil erfahre dadurch, dann ist es vielleicht ganz einfach, den Frust von der Seele zu schreien. Oder was ist mit der Möglichkeit, den Bruder einfach innerlich abzustempeln? Ja, man begegnet diese Person noch freundlich, äußerlich, aber innerlich ist er abgestempelt und man denkt sich, der ist nicht mehr würdig, dass ich ihn mit Respekt begegne oder dass ich gut über ihn denke. Es gibt auch Lösungen, die hören sich vielleicht ganz gut an. Beten zum Beispiel für diese Person. Beten ist nie falsch, gell? Aber Paulus bietet keine halben Lösungen. Ja, selbst das bloße Beten wäre an dieser Stelle nur eine halbe Lösung. Paulus formuliert seine Lösung folgendermaßen. Wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistig seid. Ihr, die ihr geistig seid, das ist keine geistliche Elite. Die Gemeinde besteht aus Christen. Da ist nicht jemand auf einer anderen Ebene als der andere. Nein, ihr, die ihr geistig seid, ihr, die ihr den Geist Gottes habt. Das ist es doch, geistig zu sein. Und diese Geistlichkeit entfaltet sich im Leben eines Christen, indem er die Frucht des Geistes zum Ausdruck bringt. Und in diesem Szenario, das Paulus hier nennt, geschieht das, indem der Person, die gesündigt hat, jetzt im Geist der Sanftmut zurechtgeholfen wird. In dieser Gemeinde, die von Trennungen und Kämpfen zerbrochen wurde, soll nun wieder der Geist der Sanftmut einkehren. In den Herzen der Geschwister, die von Hass erfüllt waren, von Härte, soll nun die Sanftmut ihr Heim beziehen. Die Worte, die ich jetzt wähle, sollen nicht mehr meine Position stärken, sondern die Person, die mir gegenüber steht, die soll sich stärken. Aber was ist überhaupt ein sanftmütiger Geist? Wann handle ich tatsächlich sanftmütig? Ich denke, was wichtig ist zu sagen, ist, dass sanftmütig sein nicht nur nicht bedeutet, einfach nicht hart zu sein. Ja? Sanftmut ist nicht das bloße Unterlassen von etwas. Es ist nicht das bloße Unterlassen davon, hart und aufbrausend zu handeln. Es ist eine aktive Haltung, ja, eine aktive Sache, eine milde Haltung gegenüber dem anderen und auch das Ausüben dieser Haltung. Ich denke, das schönste Beispiel, das stärkste, kraftvollste Beispiel ist Jesus selbst. Wir haben die Worte aus Matthäus 11 gelesen. Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Das, was sein Herz ausmacht, ist die Sanftmut und die Demut. Im Hebräerbrief in Kapitel 5, Vers 2, das ist auch eine wunderschöne Stelle, wenn es um dieses Thema geht, da ist von vom Hohepriester die Rede. Und dieser Hohepriester, der kann mit den anderen mitfühlen, die unwissend sind und irren. Es gab viele Hohepriester in der Geschichte Israels, aber nur Jesus selbst konnte das in perfekter Weise tun. Er konnte in perfekter Weise mitfühlen. Und das Alte Testament, auf welches sich dieser Hebräerbrief sehr stark bezieht, das unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei Arten von Sünde. Das ist einerseits die Sünde, die aus Versehen getan wird, und andererseits die Sünde, die aus Vorsatz, also mit Absicht getan wird. Und das wird hier gemeint, wenn von den Menschen die Rede ist, die unwissend sind, unwissend sündigen und halt irren, also aus Vorsatz, mit Absicht sündigen. In anderen Worten, es ist von uns die Rede. Wir sündigen, ob aus Versehen oder mit Absicht. Und nun schreibt er, dass Jesus mit uns mitfühlen kann. Und dieses Wort mitfühlen, das kann auch bedeuten, sanft behandeln. Jesus ist uns gegenüber von Grund auf sanftmütig eingestellt. Das bedeutet, dass Jesus alle Sünder, alle Menschen, die zu ihm kommen, sanftmütig behandelt. Egal wie schlimm die Übertretung ist, egal wie schlimm das bisherige Leben war, Jesus geht nicht daher und sagt, abscheulich, das möchte ich nicht sehen. Nein. Jesus macht das, was so schön ist an ihm. Er kommt auf dieselbe Ebene, er kommt nicht von oben herab, er kommt auf dieselbe Ebene, legt seinen Arm um dich und begegnet dir in der Situation, in der du gerade steckst, auch wenn sie sehr miserabel aussieht. John Owen, ein Theologe, schrieb einst, dass Jesus den Sünder niemals wegen seiner Unwissenheit oder Umherirrung fallen lassen wird. Er wird ihn nicht fallen lassen wegen seiner Sünde, genauso wie ein Vater niemals sein Kind fallen lassen würde, weil es schreit. Es ist undenkbar. Den anderen in Sanftmut wiederherzustellen bedeutet also, dem anderen in einer Liebe zu begegnen, die unerschöpflich ist. Den anderen zu verstehen und anzunehmen, ungeachtet seiner Übertretung. Dem anderen auf derselben Ebene zu begegnen, nicht von oben herab. Mit solch einer Einstellung soll Ermahnung in der Gemeinde geschehen. Und in den Versen 2 bis 5 führt Paulus diese Gedanken nochmal detaillierter aus. Und ich glaube, was er uns sagen möchte, ist, dass es mindestens zwei Dinge gibt, die unerlässlich sind, wenn man die andere Person in Sanftmut wiederherstellen möchte. Und in Vers 2 sehen wir, dass der unterstützende Blick auf meinen Nächsten unerlässlich ist. Und in den Versen 3 bis 5 der realistische Blick auf mich selbst, der ist auch sehr, sehr wichtig, wenn ich den anderen wiederherstellen möchte, wenn ich ihn ermahnen möchte. Bevor wir dann jetzt mit diesen zwei Punkten fortfahren, möchte ich noch kurz den Vers 1 abschließen. Paulus fügt noch an: Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Der Grund, warum ich dem anderen auf der gleichen Ebene begegnen soll, ist, weil ich ebenfalls versucht werden kann. Ja, heute ist vielleicht dieser Mensch in Sünde gefallen, aber morgen ist es gut möglich, dass ich es bin. Und ich brauche morgen vielleicht Wiederherstellung. Ermahne ich von oben herab, wird meine Hilfe eine hochmütige Erniedrigung des anderen und mein eigener Fall. Gut, kommen wir zu Vers 2. Eine sanftmütige Wiederherstellung erfordert das Tragen der Lasten des anderen. Vers 2, lasst uns das lesen. Tragt einer des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir können verschiedenste Lasten in unserem Leben tragen. Wir können physische Lasten tragen. Wir können psychische oder mentale Lasten tragen, die auf uns wirklich schwer lasten. Emotionale Lasten, moralische Lasten und auch geistliche Lasten. Ich denke aber an dieser Stelle, wir haben in Vers 1 schon von der Sünde gelesen. Ich glaube, an dieser Stelle ist die Sünde mit der Last gemeint. Wir tragen alle Lasten, wir tragen alle Sünde mit uns. Und wir sind dazu aufgefordert, des anderen Lasten zu tragen. Das setzt natürlich voraus, dass wir die Sünde auch tatsächlich als Last ansehen, als etwas, das schwer wiegt. Es ist eine Sache, die schwer drückt und unter der man zerbrechen kann. Sünde ist nicht einfach eine Sache, die halt immer wieder passiert. Es ist nicht genug, wenn man die Sünde mit den Worten "es sündigt ja jeder" abschwächt. Sünde ist eine Last, eine Bürde. Sie liegt schwer auf dem, der sie begeht. Die Auswirkung der Sünde ist zerstörerisch. Wenn also jemand sündigt, dann wäre es fatal, wenn ich jetzt dahin komme und ihm noch den letzten Rest gebe und ihn nochmal runterdrücke. Ja? Und es wäre ebenso fatal, wenn ich erst gar nicht zu dieser Person hingehe und einfach an ihr vorbeigehe, einfach wegschaue, weil ich mir halt dieses unangenehme Gespräch ersparen möchte. Dem anderen aufzuhelfen und ihn zu stützen, ihn zu dem Stand zu bringen, wo er wieder gerade laufen kann und nicht mehr von der Last niedergedrückt wird. Das ist es, was wir wollen. Dass die Sünde zur Last wird, das kann verschiedene Gründe haben. Ich glaube, ein Grund ist, dass Sünde oft wiederkehrend ist. Jemand, der vielleicht mit Zorn zu kämpfen hat, der hat nicht nur heute mit Zorn zu kämpfen, sondern auch morgen wahrscheinlich. Es ist nicht so, dass die Sünde einmal kommt und dann auf Wiedersehen sagt und nie wieder kommt. Es ist etwas, was immer wieder kommt. Und ein zweiter Grund ist vielleicht, dass Sünde das Zwischenmenschliche sehr stark stören kann. Es ist etwas Zerstörerisches, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und nicht nur etwas, was den Menschen, der diese Sünde tut, zerstört. Nein, es kann auch das Umfeld sehr stark negativ beeinflussen. Die Lasten des anderen zu tragen, bedeutet nicht, einmal nachzufragen, wie geht es, und dann seinen Job irgendwie fürs nächste Jahr erledigt zu sehen. Die Lasten des anderen zu tragen, bedeutet Lasten tragen. Und es kann sehr, sehr anstrengend sein. Es kann sein, dass du jahrelang für eine Person betest, dass du stundenlang mit einer Person im Gespräch bist, immer wieder. Und die Frage ist, bist du bereit dazu? Und wenn du dazu bereit bist und es tatsächlich tust, dann tust du eine sehr große Sache. Du erfüllst das Gesetz Christi. Das ist eine sehr große Sache. Unterschätzen wir das nicht. Wenn du die Last des anderen trägst, dann erfüllst du nichts Geringeres als das Gesetz Christi. Und das Gesetz Christi, wie der Reformator Heinrich Bullinger einst schrieb, ist nichts anderes als die Liebe Christi. Die Liebe Christi für dich brachte ihn dazu, für dich sein Kreuz auf sich zu nehmen, für dich zu sterben. die größte Last, die ein Mensch jemals tragen musste. Und diese Liebe soll nun durch uns wiedergespiegelt werden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nimm die Last deines Bruders auf dich. Und an dieser Stelle möchte ich diesen Vers mal noch mit dem Thema verbinden, das ja immer wieder in diesem Galaterbrief aufkommt, nämlich mit dem Gesetz, gell? Da gab es jüdische Christen, die noch das Gesetz, das ihnen als Juden sehr wichtig war, noch mit reinnehmen wollten. Ja, sie wollten nicht, dass Jesus allein sie rettet, sondern sie wollten noch das Gesetz halten und damit auch noch irgendwie Gerechtigkeit schaffen. Und jetzt kommt Paulus und sagt, ihr erfüllt das Gesetz Christi, wenn ihr einander sanftmütig ermahnt. Und er dreht es irgendwie um. Ja, die Judaisten sagten, halte das Gesetz, damit du gerettet wirst. Und Paulus sagt, weil Christus deine Last getragen hat und dich dadurch errettet hat, darum erfülle nun das Gesetz, indem du dem Beispiel Christi folgst. Und Paulus fügt jetzt in Vers 3 einen interessanten Vers hinzu. Denn wer meint, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, der betrügt sich. Es ist ein starker Vers, wie ich finde. Manche Menschen denken, sie seien was. Ja? Sind stolz. Manche denken, es ist unter meiner Würde, diesem Bruder zu helfen, zu diesem Bruder, der gesündigt hat, mich zu bücken, meinen Geschwistern zu helfen. Aber wofür sollte ich stolz sein? Für meine Werke, die ich vollbringe, für die guten Werke? Nein, ich wandle doch nur in den Werken, die Gott für mich bereitet hat. Dafür, dass ich mit der Sünde kein Problem habe? Nein, weil wir sind doch allesamt unwürdige Sünder, die nur durch Gottes Gnade das sind, was sie sind. Es gibt keinen einzigen Grund, warum wir meinen könnten, wir seien etwas. Weil das wird völlig konträr zu dem Evangelium stehen. Christus rettet unwürdige Sünder. Der Einzige, auf den ich stolz sein kann, ist Christus. Und Paulus sagt auch etwas Ähnliches in Galater 6, Vers 14, wenn er schreibt, mir aber soll es nicht einfallen, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Die Einstellung eines jeden Christen sollte lauten, ich bin nichts ohne Christus. Und das hat natürlich eine wichtige Bedeutung für unser Miteinander. Weil auf einmal verschwinden all die erdachten Unterschiede, verschwindet das Ebenendenken. Und es bleibt eine einzige Gemeinsamkeit, die Abhängigkeit von Christus. Zur sanftmütigen Ermahnung der Geschwister gehört also das Wissen, dass wir nicht besser als der andere sind. Und ein passendes Beispiel hierfür ist diese Geschichte, dieses Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht. Ja, da ist ein Knecht, der schuldet dem König extrem viel. Also unglaublich viel. Und er kann es nicht bezahlen. Und der König sagt, ich erlasse es dir, du musst es mir nicht zahlen. Eine große Gnade, die ihm erwiesen wird. Und er geht weg und trifft einen anderen Knecht, der ihm eine kleinere Summe schuldet. Aber er kann sie auch nicht zahlen. Und er sagt, und der Knecht, dem das geschuldet wird, sagt, werft ihn ins Gefängnis. Was hätte seine eigentliche Antwort sein müssen? Bruder, ja, du schuldest mir diese Summe, aber wie könnte ich von dir verlangen, dass du mir diese Summe zahlst, wenn mir so viel vergeben wurde? Wenn mir so viel erlassen wurde? Diese Geschichte weicht vielleicht thematisch von unserem heutigen Thema ab, aber das Prinzip bleibt bestehen. Nur ein einziger ehrlicher Blick auf mich selbst, auf mein eigenes Leben, sollte mich bereits zu einer sanftmütigen Ermahnung meiner Geschwister führen. Was ist aber jetzt mit Vers 4 gemeint? widerspricht sich Paulus da nicht irgendwie? In Vers 3 fordert er uns dazu auf, nicht zu meinen, dass wir etwas sein. Und in Vers 4 spricht er jetzt davon, dass wir Ruhm haben können im Blick auf uns selbst. Wie ist das zu verstehen? Und ich glaube, Paulus baut hier auf dem Vers 3 auf. In Vers 3 ist seine These grundsätzlich, dass wir nicht sind. Und in Vers 4 schreibt er weiter, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Es ist fast so, als würde Paulus sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass wir nicht stolz sein können, weil wir halt nun mal nichts vorzuweisen haben. Du willst einen Beweis für diese These? Reflektier mal deinen Alltag. Jede Kleinigkeit, penibel genau, jeden Gedanken, jedes unplatzierte Wort und dieses unbarmherzige Handeln, jeder falsche Blick. Und der Maßstab sind nicht die Leute um dich rum, das ist das Gesetz Gottes, das, was Gott von dir verlangt. Prüfe dein eigenes Werk, dein eigenes Leben und danach wirst du nicht mehr so stolz sein. Dein Ruhm, den du dann haben wirst, wenn du auf dich selbst schaust, der wird sehr, sehr spärlich sein. Natürlich würdest du dich mit anderen vergleichen. Vielleicht würdest du dann stolz sein, weil ja, es gibt Christen, die reifer sind und die nicht so reif sind. Aber das ist nicht der Maßstab, nach dem wir uns einschätzen sollen. Der Maßstab ist Gottes Gebot. Ein Todfeind der sanftmütigen Wiederherstellung ist also ein ungerechtfertigter Stolz. Vergleich dich nicht mit deinen Geschwistern, sondern lass dich von den Geboten Gottes immer wieder aufs Neue auf die Demut ausrichten. Lass uns noch zu Vers 5 kommen, zum Schluss. Dort schreibt Paulus, denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen. Haben wir auch wieder hier. Auf den ersten Blick scheint es irgendwie komisch zu sein, weil vorher hat er noch gesagt, ihr sollt einander die Lasten tragen und jetzt sagt er, ja, jeder trägt halt seine eigene Last. Wie ist das zu verstehen? Ist das auch ein Widerspruch? Ich glaube, was auf den ersten Blick hier als Widerspruch erscheint, ist eigentlich eine wunderschöne Ergänzung. Vers 2 verflechtet unser Leben mit dem Leben des anderen. Ja, es ist eine Familie. Wir sind alle, unsere Leben sind verflochten miteinander. Vers 5 lässt uns für uns selbst sorgen. Es macht uns selbstständig. Vers 2 legt uns die Sorge für den anderen auf. Vers 5 zeigt, dass wir uns auch für uns selbst sorgen müssen. Und dieser Wechsel vom Gemeinsamen zum Privaten sehen wir in den ersten zehn Versen in diesem Kapitel immer wieder. Und es ist eine wichtige Wahrheit, die dahinter steckt. Die geistliche Gemeinschaft der Gläubigen hängt von der geistlichen Gesundheit des Einzelnen ab. Beide Seiten sind miteinander verflochten und dürfen weder getrennt noch isoliert werden. Jeder trägt seine eigene Last. Dieser Vers drückt auch das aus, worauf ich vorhin hingewiesen habe, dass wir doch nur begnadigte Sünder sind, die einen anderen begnadigten Sünder wieder auf die rechte Bahn ziehen. In den Worten von Vers 5, wir sind allesamt Menschen mit einer Last, die versuchen, die Last des anderen zu tragen. Und das hört sich irgendwie so an, als wäre es nicht möglich. Wie sollen wir das schaffen, wenn wir oftmals nicht mal unsere eigene Last tragen können? Aber auch hier steckt, denke ich, eine wertvolle Wahrheit des Evangeliums mit drin, nämlich, dass Gemeinde darin besteht, einander Lasten zu tragen. Und wie gesagt, es scheint unmöglich und es ist vielleicht auch unmöglich, wenn wir auf uns schauen. Aber zum Glück geschieht Gemeinde nicht nur unter Menschen, sondern zum Glück ist Gott durch seinen Geist in uns, arbeitet an uns und er hat uns diese Aufgabe gegeben. Christus hat uns zu dieser Aufgabe berufen. Und es ist keine leichte Aufgabe. Und sie macht auch nicht unbedingt Spaß. Aber es ist eine Aufgabe, es gibt keine Aufgabe, auf der ganzen Welt, die Jesu Handeln an uns besser spiegeln könnte. Er hat die Last des Kreuzes, die Last unserer Sünde getragen. Nicht mit einem verbitterten Herzen. Nicht mit Hass auf der Seele. Wieso muss ich jetzt diese Sünde tragen? Er hat die Last des Kreuzes getragen mit einer sanftmütigen Einstellung und mit Demut. Lasst uns ihm nacheifern in unserem Alltag und lasst uns unser Danke nicht allein in Worten, sondern auch in unserer sanftmütigen Begegnung mit unseren Geschwistern äußern. Amen.